In der Pause habe ich noch zwei gute Hinweise bekommen zu Kolosser 2 und ich will euch die gern weitergeben. Der erste Hinweis ist, auch heute, wenn wir uns an die katholische Kirche denken, es gibt ja eine Tendenz, hier immer wieder auch Feiertage zu erfinden. Und offensichtlich gab es das auch damals schon. Ja? Und es könnte also auch bei dieser Sekte, bei diesen Irrlehren in der Stadt Kolossee so gewesen sein. Es ist ja so ein menschlich immer wiederkehrendes Muster, Feiertage und auch Fasttage zu haben. Und der zweite Hinweis, wir müssen natürlich unterscheiden zwischen dem Gesetz des Mose, dem Zeremonialgesetz und den 10 Geboten. Und da gibt es zwei schöne Hinweise im 5. Buch Mose. Das habe ich jetzt also nicht auf meinen Unterlagen dabei, aber wir können das schnell lesen. 5. Mose 31, notiert euch das oder unterstreicht euch das gleich in eurer Bibel. 5. Mose 31, die Verse 24 bis 27. Und wir wollen das jetzt einfach einmal schnell gemeinsam lesen. 5. Mose 31, 24 bis 27. Und es geschah, als Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben, da befahl Mose den Leviten, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, nehmt dieses Buch des Gesetzes und legt es neben die Lade des Bundes des Herrn, eures Gottes. Und so weiter. Ja? Also, wo ist dieses Gesetz des Mose aufbewahrt worden? Neben der Lade. Und jetzt bleiben wir im 5. Buch Mose und gehen ins Kapitel 10. 5. Mose 10. Gleich vom Beginn weg, vom Vers 1 weg. In jener Zeit sprach der Herr zu mir, haue dir 2 steinerne Tafeln aus wie die ersten und steige zu mir auf den Berg herauf und mache dir eine Lade aus Holz. Und ich werde auf die Tafeln die Worte schreiben, die auf den ersten Tafeln waren, die du zerbrochen hast. Und du sollst sie in die Lade legen. Und ich machte eine Lade aus Akazienholz und hieb 2 steinerne Tafeln aus wie die ersten. Und ich stieg auf den Berg, die 2 Tafeln in meiner Hand. Und er schrieb auf die Tafeln, ebenso wie die erste Schrift war, die 10 Worte, die der Herr auf dem Berg mitten aus dem Feuer zu euch geredet hat am Tag der Versammlung. Und der Herr gab sie mir. Und ich wandte mich und stieg vom Berg herab und ich legte die Tafeln in die Lade, die ich gemacht hatte. Und dort blieben sie, wie der Herr mir geboten hatte. Also, das eine schreibt der Mose nieder. Das sind eben auch diese Gesetze und Zeremonialgesetze und die Feiertage und die Opfergesetze. Und das andere schreibt Gott mit seinem eigenen Finger auf die Tafeln. Stein ist auch ein haltbareres Material als Leder oder Papyrus oder was man damals halt verwendet hat. Und Gott selbst hat es geschrieben. Also das sind schon wesentliche Unterschiede, die wir auch in Bibelstunden immer klar rüberbringen müssen, damit die Leute das auch gut verstehen. Also, herzlichen Dank für eure Hinweise da. Gut, Apostelgeschichte 20. Noch vielleicht ganz kurz zu 1. Korinther 16. Auch das ist ein Text, der immer wieder erwähnt wird, als Beweis dafür, dass die Christen im 1. Jahrhundert mit dem Sonntag begonnen hätten. Was steht dort? 1. Korinther 16, und das sind auch wieder praktische Hinweise von Paulus. An jedem ersten Wochentag lege ein jeder von euch bei sich zurück und sammle an, je nachdem er gedeihen hat, damit nicht erst dann, wenn ich komme, Sammlungen geschehen. Am ersten Tag der Woche steht hier. Der erste Tag der Woche ist nach unserer Zählweise der Sonntag. Und jetzt wird behauptet, am Sonntag gab es die Kollekte und das ist ein Beweis dafür, dass die Christen am Sonntag Gottesdienst gehalten haben. Was kann man dagegen sagen? Es ist eben kein Gottesdienst. Warum? Was sagt Paulus? Weil jeder von euch bei sich selbst zurücklegen soll. Das passiert also nicht in der öffentlichen Sammlung, in der Gemeinde oder in der Hausgemeinde, sondern das macht jeder privat für sich in seiner Wohnung und nicht im Gottesdienst. Zweites Argument. Paulus verwendet noch immer die jüdische Zählweise der Wochentage. Er sagt also jetzt nicht, das ist unser Feiertag, das ist unser neuer Ruhetag. Er sagt also nicht, dass das jetzt ein Tag der Auferstehung wäre oder ein Tag des Herrn oder so. Der ist noch immer namenlos, schlicht und einfach der erste Tag. Ganz normal durchgezählt, ohne besondere Bedeutung. Geldtransaktionen waren für die Juden am Sabbat verboten, Almosen aber erlaubt. Also man hätte das ja auch nicht wirklich am Ruhetag gemacht. Ja? Hätte Paulus diesen Tag besonders hervorheben wollen, dann hätte er ihn Herrentag oder Tag der Auferstehung oder sonst irgendwie bezeichnet. Aber nicht schlicht und einfach, so wie es schon im Alten Testament immer war, als den ersten Tag der Woche. Und noch einmal mein Argument von vorher. Hätte er hier mit 1. Korinther 16 etwas Neues einführen wollen, dann hätte er das viel ausführlicher und länger diskutieren müssen. Das wäre nicht so mit einem Nebensatz gegangen. Das hätte großes Aufsehen erregt und hätte einer Erklärung bedurft. Also, auch 1. Korinther 16 ist aus meiner Sicht nicht wirklich ein gutes Argument für den Sonntag. Es ist keine Gemeindeversammlung. Jeder legt zu Hause für sich zurück, was er dann ganz bewusst und absichtlich, nicht dem Zufall überlassend, beim Gottesdienst später mal ins Gabenkörbchen legen will. Das ist einfach die Aufforderung, die Paulus hier ergehen lässt. Apostelgeschichte 20. Ich habe mich mit diesem Text in den letzten, ja, ich würde sagen, 2 Jahren sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt, weil es für mich ein Anliegen ist, die adventistischen Werte hochzuhalten und gerade dieser Text immer wieder dafür verwendet wird, um zu sagen, dass doch schon bei den Urchristen der Sonntag eben ein Feiertag war. Und ich als Adventist jetzt sage, dem will ich nicht zustimmen, dem kann ich nicht zustimmen, aber ich brauche auch gute Argumente, warum ich das anders sehen will. Und darum habe ich mich immer wieder, wenn ich ein bisschen Zeit gefunden habe, damit beschäftigt. So, was steht dort? Apostelgeschichte 20, Vers 7. Und das ist also hier der entscheidende Text. Am ersten Tag der Woche aber, als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte, und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Es wird dann erzählt, die Lampen brennen, es ist schon finster, und da sitzt einer am Fensterstock und schläft ein, und dann fällt dieser Eutychus runter, ist tot, sind 3 Stockwerke, Paulus eilt hinunter und sagt, keine Angst, und das ist also eigentlich diese Totenauferweckung, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht. Aber das ist die Einleitung zu dieser Geschichte. Und da gibt's wieder nur so nebenbei, das können wir gleich festhalten, eben diesen Hinweis auf den Tag, am ersten Tag der Woche aber. Es wird behauptet, das ist der erste Tag für den Sonntag. Es wird behauptet, hier wird die Eucharistie gefeiert, die Messe. Das ist also der Beweis, dass das der Ruhetag war. Was sagt diese Schrift Dies Domini, Papst Johannes Paul II. Und lest mit mir mit. In Punkt 21 sagt er, auf dieser Grundlage begann schon zur Zeit der Apostel der erste Tag nach dem Sabbat, der erste Tag der Woche, den Rhythmus des Lebens der Jünger Christi zu bestimmen. Vergleich 1. Korinther 16, Vers 2. Haben wir gerade gelesen. Am ersten Tag nach dem Sabbat versammelten sich auch die Gläubigen von Troas, um Brot zu brechen, als Paulus seine Abschiedspredigt an sie richtete und ein Wunder vollbrachte. Um einen eben verstorbenen jungen Mann, Eutychius wird er hier genannt, ins Leben zurückzuholen. Apostelgeschichte 20. Die Offenbarung des Johannes bezeugt die Gewohnheit, diesem ersten Tag der Woche den Namen Tag des Herrn zu geben. Offenbarung 1, Vers 10. Genau das sind die Argumente, die hier auch in dieser Schrift Dies Domini vom Papst vorgetragen werden. 1. Korinther 16, Apostelgeschichte 20 und Offenbarung 1, Vers 10. Gut, schauen wir uns das also genauer an. Die Gute Nachricht Bibel. Da gibt es unterschiedliche Ausgaben, aber die von 1997, ich habe das einfach kopiert und ihr könnt vielleicht oben die Überschrift für den Abschnitt lesen. Da steht Sonntagsfeier in Troas. Ja? Schauen wir uns das ein bisschen genauer an, ein bisschen größer. Sonntagsfeier in Troas, Vers 7. Am Sonntagabend kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen und so weiter. Da steht nichts mehr vom ersten Tag der Woche, sondern da steht vom Sonntagabend.
Was heißt Sonnabend?
Sonnabend, eine andere Bezeichnung für den Samstag. Ja? Aber da steht Sonntag, eindeutig. Ja? Sonntagabend. Und in manchen dieser modernen Übersetzungen steht auch in Offenbarung 1 dann, am Sonntag hat Johannes diese Vision und so weiter. Ja? Also das ist natürlich Interpretation, das ist keine Übersetzung mehr, sondern das ist Interpretation. Im Griechischen steht das ganz sicher nicht so. Gut, es stellen sich also einige Fragen. Was ist der erste Tag der Woche? Wann findet die Versammlung statt? Am Sonntagabend oder vielleicht doch am Samstagabend? Welche Art von Feier beschreibt Lukas hier? Was machen die hier als Gemeinde? Ist es ein Gottesdienst, ein regelmäßiger Gottesdienst, den er beschreibt? Oder ist es eine Abschiedsfeier, weil Paulus ja am nächsten Tag weiterreisen will? Ist es also kein normaler, sondern ein außergewöhnlicher Feiertag oder eine Feier? Die nächste Frage ist, wie zählt Lukas die Tage? Wie macht er das? Rechnet er römisch von Mitternacht bis Mitternacht, so wie wir das heute auch noch machen? 24 Uhr, 0 Uhr und da beginnt der neue Tag. Macht Lukas das so? Oder rechnet er wie die Griechen von Morgen bis Morgen? Zum Teil haben die Griechen auch von Abend bis Abend gerechnet. Oder rechnet er doch jüdisch von Abend bis Abend? Je nachdem, wie ich diese Fragen beantworte, werde ich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ich glaube, dass es für all diese Fragen auch recht deutliche Antworten in der Bibel gibt. Und das wollen wir uns anschauen. Noch einmal zur guten Nachricht. In der guten Nachricht, Ausgabe 1984, steht, am Abend vor dem Sonntag. Am Abend vor dem Sonntag. Ein paar Jahre später, am Sonntagabend kamen wir zum Mahl des Herrn zusammen. Also innerhalb von einigen Jahren wurde hier erstaunlicherweise das Verständnis verändert. Also das lehrt uns auch, hütet euch zu sagen, meine gute Nachricht oder meine Hoffnung für alle oder meine Elberfelder oder Schlachter sagt das und das. Der andere hat vielleicht auch eine Schlachter oder Hoffnung für alle, aber liest was ganz anderes. Weil nicht immer kenntlich gemacht wird, dass irgendwo der Wortlaut verändert wurde. Ich habe das zufällig auch von der Schlachterbibel erfahren. Auch da steht nichts drinnen von einer neuen Auflage oder überarbeiteten, neu formulierten Auflage, aber dort oder da hat sich vielleicht ein kleiner Satz doch verändert. Und hier sieht man das also sehr deutlich. Vom Samstagabend wechselt man ein paar Jahre später zum Sonntagabend. Ein Zitat von Plinius dem Älteren. Das war also ein ganz, ganz prominenter Wissenschaftler seiner Zeit, könnte man sagen. Ihr seht da auch seine Lebensdaten. Und er hat eine Naturgeschichte geschrieben. Er war also auch da ein römischer Würdenträger und Amtsführer und hat eine Naturgeschichte geschrieben, die bis in die Neuzeit hinein Grundlage für manche biologischen oder sonstigen Erkenntnisse war. Ja? Er stirbt 79. Was passiert 79? Ausbruch des Vesuvs. Und dort nähert er sich dem Vesuv und als Wissenschaftler interessiert an diesem Naturereignis und findet dann auch schlussendlich seinen Tod. Aber was schreibt er, was für uns jetzt relevant ist? Die Babylonier rechnen von einem Sonnenaufgang bis zum anderen. Die Athener von einem Untergang bis zum anderen. Die Umbrier von einem Mittag zum anderen. Alle gemeinen Leute von Anbruch des Tageslichts bis zum Dunkelwerden. Die römischen Priester, und er selbst ist auch Römer, ja, die römischen Priester und diejenigen, welche den bürgerlichen Tag einführten, desgleichen die Ägypter und Hipparchus, rechnen von Mitternacht zu Mitternacht. Also wir haben tatsächlich ein Problem. Er im ersten Jahrhundert lebt zur Zeit von Paulus, ja, kann man durchaus sagen, Paulus stirbt ein bisschen früher, sagt, okay, in Rom wird so gerechnet, bei den Babyloniern so, in Griechenland dort und es gibt also zwischen den Gebildeten und den Ungebildeten, also jeder rechnet den Tag ganz anders. Die Frage ist natürlich, was macht jetzt Lukas, der das Alte Testament sicher gut kennt, er zitiert es ja immer, könnte also jüdisch sein. Er schreibt über eine Geschichte, die in Troas passiert, also griechisch geprägt ist. Er schreibt für einen Theophilus, der auch griechisch-römisch geprägt ist. Also was nimmt er jetzt? Ja, die Frage ist also berechtigt. Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Die Tageszählung bei Lukas. Interessanterweise, es gibt ja den Ausdruck für einen 24-Stunden-Tag, dass man sagt, Tag und Nacht, so machen wir das auch, die helle und die finstere Zeit, Tag und Nacht. Aber es gibt auch die umgekehrte Reihenfolge, Nacht und Tag. Tag und Nacht, so würden wir es auch formulieren. Ja? Jüdisch konsequent, alttestamentlich gedacht, wäre eigentlich Nacht und Tag logischer. Wenn mit Sonnenuntergang der neue Tag von der Zählung her beginnt, dann müsste man eigentlich sagen Nacht und Tag. Ja? Also, ich habe jetzt ein paar Verse, wo Lukas eben diese Formulierung Tag und Nacht verwendet. Aber bitte beachtet, nur in der Elberfelder Übersetzung hat man vom Griechischen her die Reihenfolge auch mit übernommen. Luther und andere Übersetzungen, die haben das zu Tag und Nacht gemacht, weil wir heute von der Redewendung her Tag und Nacht sagen. Aber im Griechischen steht auch zum Teil die umgekehrte Reihenfolge. Lukas 18, Vers 7, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Da hat also Lukas die Reihenfolge Tag und Nacht. Lukas 2, Vers 37. Und sie war eine Witwe von 84 Jahren, das ist die Geburtsgeschichte von Jesus, die wich nicht vom Tempel und diente Gott. Und jetzt steht hier Nacht und Tag. Wie gesagt, in der Lutherbibel steht dort auch Tag und Nacht, aber im Griechischen steht dort zuerst die Nacht und dann der Tag. Apostelgeschichte 20, 31, das gleiche Kapitel, ja, das gleiche Kapitel, das uns jetzt interessiert. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das ist diese Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus, ja. Und Paulus sagt, Nacht und Tag habe ich nicht aufgehört. In der Elberfelder steht es richtig von der Reihenfolge Nacht und Tag. Also die Zitate sind immer von der Elberfelder genommen. Ja? Noch ein Zitat. Apostelgeschichte 26, 7. Zu der unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend. Also es gibt eben genau diese vier Stellen. Ja? Und einmal sagt er Tag und Nacht im Griechischen und dreimal sagt er Nacht und Tag von der Reihenfolge. Jetzt wollte ich herausfinden, wie schaut es anderswo aus, um das vergleichen zu können, die Häufigkeit, wie oft hat ein Autor diese oder die andere Reihenfolge genommen. Im Alten Testament, im Hebräischen, habe ich nach meiner Zählung 6-mal Nacht und Tag gefunden und 20-mal Tag und Nacht. Obwohl es das Alte Testament ist, obwohl das Judentum zuerst die Nacht und dann den Tag hat, finden wir im hebräischen Text, ja, also das ist nicht der Deutsche, im hebräischen Text zuerst die Nacht. 6-mal und zuerst den Tag immerhin 20-mal. In der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung und im Neuen Testament, sieht das Verhältnis ein bisschen anders, aber doch ähnlich aus. Nacht-Tag ist weniger häufig als Tag-Nacht. Ja? In der Septuaginta sind auch dann die Apokryphen dabei. In der Vulgata, interessanterweise, im lateinischen Text, ist es ausgeglichen, 14 zu 14. Josephus, auch den kann man griechisch sich anschauen, dort habe ich das nur ganz, ganz selten gefunden, da ist es 4 zu 4, viermal sagt er Nacht und Tag und viermal sagt er Tag und Nacht. Und jetzt Lukas, wir haben das beobachtet. Lukas, also Lukas Evangelium und Apostelgeschichte gemeinsam, er verwendet Nacht, Tag dreimal und Tag, Nacht einmal. Mit anderen Worten, Lukas ist jüdischer als alle anderen jüdischen Quellen, wenn wir das so wollen. Ja? In Wirklichkeit ist er ja gar nicht wirklich der Jude, sondern kommt auch aus dem Heidentum. Ja? Also das ist eine durchaus interessante Beobachtung. Ja? Das ist also ein erster Schritt, um zu sagen, in Apostelgeschichte 20,7, allein von der Statistik her ist eher zu erwarten, dass er auch hier jüdisch denkt. Gut, weitere Überlegungen. Er hat jüdische Formulierungen, die sich immer wieder finden im Evangelium, wie auch in der Apostelgeschichte. Als aber die Sonne unterging, brachten alle, die an mancherlei Krankheit leidenden hatten, sie zu ihm. Wir haben das schon kurz erwähnt. Nicht die Leute kommen nach dem Sabbatschluss, nachdem die Sonne untergegangen ist. Ist das jüdische oder römische oder griechische Zählweise? Eindeutig jüdisch. Ja? Das jüdische Vorverständnis ist die Basis, damit logisch ist, was hier im Text gesagt wird. Lukas 23, 44. Und es war schon um die 6. Stunde. Und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Die 6. Stunde. Da hat man also vom Tagesanbruch in der Früh 6 Stunden weggerechnet. Das ist also nicht römisch, sondern das ist jüdisch, wie es damals gemacht wurde. Ja? Lukas 23. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Sowohl Rüsttag wie auch Sabbat ist keine lateinische, römische oder griechische Ausdrucksweise, sondern eine jüdische Ausdrucksweise, selbstverständlich. Ja? Setzen wir hier fort. Apostelgeschichte 3, Vers 1. Petrus aber und Johannes gingen um die Stunde des Gebets, die 9., zusammen hinauf in den Tempel. Da war eben dann das Abendopfer und eine Gebetszeit für die Leute vom Judentum, die in Jerusalem wohnten. In der Synagoge war das natürlich ein bisschen anders. Aber er nennt sie Stunde des Gebets, weil dort das Abendopfer dann kommt. Ist das jüdisch? Ja, eindeutig. Apostelgeschichte 10, da hätten wir wieder die 6. Stunde. Ja? Apostelgeschichte 20, das ist unser Abschnitt. Ja? Apostelgeschichte 20. Wir aber segelten nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Er verwendet hier keine römische oder griechische Ausdrucksweise, um zu datieren, sondern er sagt, nach dem Fest der ungesäuerten Brote, das ist ein jüdisches Fest, nachdem das zu Ende war, reisen wir weiter. Ist also auch jüdisch. Und bedenkt, der Vers 7 ist unser Text, der uns interessiert. Ja? Gleiches Kapitel. Denn er eilte, um, wenn es möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Ist das jüdisch? Eindeutig. Ja? Noch ein Argument. In allen vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wird berichtet, dass Jesus dem Petrus sagt, dass er ihn verleugnen wird. Ja? Die Formulierungen sind aber nicht in allen Evangelien hundertprozentig ident. Schauen wir uns zuerst das Johannesevangelium an. Jesus antwortete: Dein Leben willst du für mich lassen, lieber Petrus? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Okay, das ist Johannes. Schauen wir uns Matthäus und Markus an. Zuerst Matthäus. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, dass du in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, mich dreimal verleugnen wirst. In dieser Nacht, das ist also noch genauer als die Formulierung bei Johannes. Schauen wir uns Markus an, Markus 14. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn und so weiter, mich verleugnen wirst. Das ist also noch genauer, er sagt, heute in dieser Nacht. Und jetzt kommt Lukas, ja? Schauen wir uns den Lukas an. Lukas 22. Er aber sprach: Ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Und in Lukas 22, 61 kommt noch einmal dieses Wort heute vor. Jetzt überlegen wir mal, was bedeutet das für uns? Wann sprechen Petrus und Jesus miteinander und wechseln diese Worte? Wann sprechen sie das? Die Evangelien sind nicht ganz klar und deutlich, ob das noch beim letzten Abendmahl ist oder schon auf dem Weg nach Gethsemane. Von der Uhrzeit her, wann war denn das? Das war also am Donnerstag. Am Abend, es ist sicher schon finster draußen, ja. Aber von der Uhrzeit her jetzt, war es 20 Uhr, 21, 22, 23, 24 Uhr oder war es schon in den Morgenstunden dann des nächsten Tages? Also, es muss am Donnerstag vor Mitternacht gewesen sein. Sonst gehen sich die anderen Dinge nicht mehr aus. Ja? Das ist das Problem. Es geht nicht anders. Jetzt überlegen wir weiter. Wenn es jetzt nach unserer Zählung Donnerstag, sagen wir 22 Uhr ist, ja, ob es jetzt 22 Uhr ist oder 21 Uhr, spielt jetzt kein Argument an. Ja. Hätte Lukas römisch gerechnet, von Mitternacht bis Mitternacht, folgt mir jetzt, ja, dann, wenn er sagt heute, was würde das bedeuten? Am Donnerstagabend, heute, hätte der Hahn also noch am Donnerstag vor Mitternacht krähen müssen. Ja? Sonst stimmt das heute nicht. Ja? Ja? Wenn Lukas jetzt jüdisch rechnet, dann hat der neue Tag am Donnerstag um 19 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr begonnen, weil da geht die Sonne unter. Wenn er dann sagt, jetzt am Donnerstag um 21 Uhr sage ich dir, du wirst mich heute verleugnen, und es erfüllt sich dann am Freitag um 4 Uhr oder 5 Uhr, wann auch immer der Hahn dann kräht, ja, dann ist es der gleiche Tag. Donnerstagabend und Freitag in der Früh. Also, nur wenn Lukas hier jüdisch rechnet, ist das heute logisch und richtig. Merkt ihr das? Ja? Markus, der schreibt für, so sagt die Tradition und die wird wohl stimmen, für die römische Gemeinde im Auftrag von Petrus. Und er sagt, heute in dieser Nacht, damit es klar ist, heute in dieser Nacht. Ja? Die rechnen vielleicht eher römisch. Aber Lukas, wenn er nur heute sagt, setzt das voraus, dass Lukas hier in seinem Evangelium nur jüdisch denkt und rechnet. Sonst stimmt es nämlich nicht. Ja? Gut. Also, der Zeitpunkt der Ankündigung, entweder beim Abendmahl selbst noch oder eben schon auf dem Weg nach Gethsemane. Das sagen die Evangelien nicht ganz so deutlich. Es ist ganz sicher hundertprozentig vor Mitternacht. Der Zeitpunkt der Erfüllung vor dem Morgengrauen, Ich habe gelesen, der Hahn kann auch schon um 2 Uhr in der Früh krähen dort in Jerusalem. Es ist also schwer zu sagen, wann es dann wirklich war. Aber ist für uns nicht relevant. Heute bei Lukas ist missverständlich, wenn ich eine römische Zeitzählung zugrunde lege. Ist aber unmissverständlich, klar und deutlich, wenn ich eine jüdische Zählung als Voraussetzung nehme. Wie hat Lukas gezählt? Griechisch, römisch oder jüdisch? Eindeutig. In all den Argumenten, die ich bis jetzt aufgelistet habe, eindeutig jüdisch. Noch ein Argument aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 27 berichtet, wie Paulus jetzt auf der Schiffsfahrt nach Rom dann auch Schiffbruch erleidet. Da kommt der große Sturm und die wissen nicht, was sie tun sollen und zum Schluss zerschellt dieses Schiff und alle können sich aber retten. Ja, das ist also die Geschichte, Apostelgeschichte 27. Und Lukas erzählt jetzt im Vers 27 Folgendes. Als aber die 14. Nacht dieses Sturmes, ja, die 14. Nacht gekommen war und wir im Adriatischen Meer umhertrieben, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, dass sich ihnen Land näherte. Im Vers 27 spricht es von der 14. Nacht. Und jetzt im Vers 33 steht, als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus, alle Speise zu sich zu nehmen und sprach, heute schon den 14. Tag warten, seid ihr ohne Essen geblieben, weil er nichts zu euch genommen hat. Frage, was kommt zuerst in diesem Bericht, die 14. Nacht oder der 14. Tag? Zuerst kommt eindeutig im Vers 27 die 14. Nacht. Und erst ein paar Verse später kommt der 14. Tag. Noch einmal die Frage, wie rechnet Lukas als Schreiber? Eindeutig jüdisch. Ja? Gut, du hast eine Frage dazu. Warte, das Mikrofon ist gleich hinter dir.
Wie würde er dann rechnen, wenn er bei Tagesanbruch am ersten Tag ohne die Nacht, also nur den ersten Tag gehabt hätte, und dann kommt die nächste Nacht ist die erste Nacht und der nächste Tag, folgend auf die erste Nacht, ist dann der zweite Tag. Hätte er ja dann 15 Tage.
Ja, ich meine, wenn ich das so lese, dann ist es für mich eindeutig, zuerst kommt die Nacht, die 14. Nacht und dann der 14. Tag. Also egal, ob das jetzt der erste oder zweite oder so ist, Lukas verwendet zuerst den Ausdruck Nacht. Und wie es dann hell wird, sagt Paulus, Freunde, wir werden gerettet. Er ist also da sehr optimistisch und sagt, heute am 14. Tag. Also sonst hätte er schon sagen müssen, jetzt am 15. Tag. Ja? Aber es ist zuerst die 14. Nacht und dann der 14. Tag. Ich glaube, das Argument ist eigentlich selbstredend. Das ist eigentlich eindeutig. Ja? Also ich glaube, das ist auch ein sehr guter Hinweis in der Apostelgeschichte selbst. Lukas rechnet eindeutig jüdisch. Das Argument aus Lukas 23 haben wir uns gestern schon angeschaut. Sie ruhten nach dem Gebot. Lukas schreibt in den 60er Jahren, ist also auch eindeutig jüdisch. Ja? Jüdische Bezeichnungen bei Lukas. Die Tageszählung, Nacht-Tag, die Stundenzählung, der Sonnenuntergang, das alles ist jüdisch. Die Wochenzählung, die Namen für die Tage, ist auch jüdisch. Die Namen von Festen, er erwähnt keine heidnischen, griechischen oder römischen Feste, sondern nur jüdische, auch das ist eindeutig alles jüdisch. Ja? Gut, ich bin jetzt noch nicht ganz fertig, aber wenn ich auf die Uhr schaue, muss ich hier abschließen. Ich werde mir erlauben, morgen dann noch einmal auf Apostelgeschichte 20 zu einem zweiten Argument zu kommen. Und das wird vielleicht doch auch noch sehr interessant sein. Und dann wollen wir uns natürlich morgen auch beginnen mit der Offenbarung, Siegel, Mahlzeichen und diesen Dingen auseinanderzusetzen. weil wir ja gesagt haben, wir wollen den Sabbat in der Bibel und speziell dann auch in der Endzeit uns anschauen. Und ich werde morgen und übermorgen dann auch noch etliche Ellen White Zitate haben, die ich euch vorlesen werde. Gut, für heute wollen wir da mal abschließen. Ich denke, soweit können wir sagen, es gibt bis jetzt keine Hinweise für einen Sonntag. Wir haben hier in Apostelgeschichte 20 auch gesehen, Lukas rechnet jüdisch. Und welche Auswirkungen das hat, werden wir dann morgen noch zusammenfassen und uns anschauen.